Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Una Donna, eine Frau, so heißt ein Buch, das 1906 schon kurz nach seinem Erscheinen zu einem Ereignis wurde. Heute spricht man von dem ersten feministischen Roman Italiens. Geschrieben hatte ihn die damals 30-jährige Journalistin Sibilla Aleramo. Auf Deutsch ist jetzt eine Neuübersetzung erschienen. Die Übersetzerin Ingrid Ickler ist bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Ickler.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau Ickler, was war denn damals das Aufsehenerregende an dem Roman?
Das Aufsehenerregende war, dass hier eine Frau über ihre Emanzipation geschrieben hat. Dass sie geschildert hat, auf der einen Seite, aus was für einer Situation sie kam, nämlich aus einer gewalttätigen Situation, aus einer sehr engen Situation, die für sie als intellektuelle und sehr gebildete Frau einfach nicht mehr lebbar war. Und es war auch aufsehenerregend, weil sie ihren Sohn zurückgelassen hat. Das war der Preis, den sie gezahlt hat für ihre Freiheit. Und das war doch sehr ungewöhnlich für diese Zeit.
Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es so etwas wie Scheidung natürlich nicht gab, dass die Ehefrau auch im Grunde genommen Besitz des Mannes war. Aber noch einmal auch zu dem, was sie in dem Roman ja erzählt, zu dieser Herkunft, die einerseits mit etwas Aufgeklärtem zu tun hatte, nämlich mit Mailand, andererseits aber mit Süditalien. Was war das für ein Haushalt, aus dem sie stammte?
Sie stammte, und vor allem möchte ich erstmal klarstellen, sie heißt gar nicht Sibilla Aleramo, sondern sie heißt Rina Faccio. Das ist ein Pseudonym, diese Sibilla Aleramo. Und sie stammt aus einem bürgerlichen Haushalt, geboren in Mailand, hat auch eine gute Schulbildung genossen dort, hat eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater gehabt, hat noch drei Geschwister gehabt und war sehr wissbegierig, hat wahnsinnig viel gelesen. Ich würde fast sagen, sie war eine frühreife junge Frau. Und dann erlebte sie eine Zäsur in ihrem Leben. Sie musste nämlich umziehen in den Süden Italiens. Ihr Vater hat dort eine Stelle bekommen. Und damit begann nicht nur ihr persönlicher Niedergang, sondern auch der Niedergang der gesamten Familie. Denn die Verhältnisse dort waren nicht so offen wie in Mailand. Das Ganze war sehr eng. Die soziale Kontrolle war sehr groß. Sie konnte ihre Schulbildung nicht weiterführen, weil es dort einfach keine Schule für sie gab. Und sie ist dann in die Firma ihres Vaters eingetreten.
Genau, der Vater hat sie gefördert. Er wurde auch eigentlich idealisiert. Das wird in dem Buch, das eben autobiografisch ist, ja deutlich. Während die Mutter eine Lehrstelle ist. Die Mutter scheint sich ja dann zurückzuziehen.
Eine Lehrstelle würde ich die Mutter nicht nennen wollen, denn die Mutter ist eine Art Gegenpol zum Vater. Der Vater wird tatsächlich glorifiziert. Die beiden gehen gemeinsam spazieren, die tauschen sich aus. Man hat fast das Gefühl, als sei die Tochter die Ehefrau, auch eine intellektuelle Sparringspartnerin für den Vater. Und die Mutter ist eine klassische Frau ihrer Zeit. Das heißt, sie hat sich um Kinder und Haushalt gekümmert. Und als sie dann umgezogen sind, stellt sich so langsam heraus, dass sie an einer Depression leidet, was aber nie wirklich benannt wird. Sie unternimmt dann auch einen Selbstmordversuch, der auch nicht so benannt wird und endet dann in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Tochter wendet sich bewusst von ihr ab und sie ist aber trotzdem immer da. Denn in dem Moment, als Sibilla Aleramo sich klar wird, dass sie in einer ähnlichen Gefangenschaft steckt, entdeckt sie plötzlich die Nähe zu ihrer Mutter wieder.
Das wird in dem Roman ja reflektiert, auch diese Verächtlichkeit, für die sie sich dann später schämt, die sie der Mutter entgegengebracht hat. Wie schafft sie denn, in diesen Prozess der Emanzipation einzutreten? Wie beschreibt sie das in Eine Frau, dem Roman?
Sie beschreibt das in Andeutungen, denn man darf nicht vergessen, dieser Roman erscheint 1906. Es ist schon fast ein Skandal, dass eine Frau überhaupt eine Art Roman schreibt, der so autobiografisch ist. Sie benennt viele Dinge nur sehr vage, deutet nur an, was auch das Übersetzen nicht einfach gemacht hat. Und die Lesenden erleben diesen Prozess mit, der mit ganz vielen Zweifeln behaftet ist. Sie versucht, ihre Bildung weiter zu pflegen, weiter zu lesen. Sie sagt an einer Stelle, dass sie ihr gesamtes Wissen auch über die Liebe aus Büchern bezieht und hat natürlich eine völlig verquere Vorstellung darüber, was Liebe eigentlich ist und was eine Beziehung eigentlich bedeutet. Und dieses Lesen, Nachdenken, das ist so der erste Schritt zu ihrer Emanzipation. Dann wird sie Mutter, ihre Situation verändert sich dramatisch in negativer Weise. Und irgendwann entdeckt sie das Nachdenken wieder, das Reflektieren wieder und auch das Schreiben. Und das ist ihr Halt und das ist ihr Anker, dass sie schreibend reflektiert über ihre Situation und sich dann auch wirklich richtig klar macht, wo lebe ich, wie lebe ich, möchte ich so weiterleben.
Sie haben schon angedeutet, Ingrid Ickler, dass Sibylla Leramo mit diesem Roman eine Art Skandalerfolg gelandet hat, weil sie ja ihren Sohn zurücklassen musste. Es kommt auch alles vor in diesem Buch. Wie hat man denn auf sie geschaut? War das für die Journalistin, die ja auch schon berufliche Erfahrungen gesammelt hatte, ein Befreiungsschlag, diesen Roman zu veröffentlichen?
In jedem Fall. Das hat ihr den Zugang zu ganz neuen Kreisen, auch literarischen Kreisen eröffnet. Das hat ihr ein völlig neues Leben eröffnet. Ein selbstbestimmtes Leben, denn man darf nicht vergessen, dass sie, obwohl sie relativ wohlhabend war, überhaupt keine finanziellen Mittel mehr hatte, weil sie, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, das Eigentum ihres Mannes war. Das heißt, sie hat überhaupt kein Geld gehabt und musste sich über Wasser halten. Sie hat geschrieben, sie war als Journalistin tätig, aber ihr literarisches Schaffen ist dort erst möglich geworden.
Inzwischen würde man sagen, ist die gesellschaftliche Entwicklung ja sehr weit fortgeschritten. Gibt es denn etwas, was für uns heute relevant ist, wenn wir diesen Roman aufschlagen?
Das ist eine gute Frage. Als allererstes geht es den Lesenden vielleicht genauso wie mir. Man wird berührt. Es ist eine sehr berührende Geschichte. Denn die Grausamkeit, die Gewalt scheint immer durch, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen wird. Und das Zweite, was ich für ganz wesentlich halte, ist, dass Bildung der Schlüssel zur Emanzipation ist.
Ja. Wie ist denn der Ton? Mir fiel schon auf, das ist vielleicht für uns heute ungewohnt, dass es so an manchen Stellen ein gewisses Pathos gibt. Wie ist es Ihnen damit als Übersetzerin ergangen? Damit muss man ja dann auch operieren.
Diese Übersetzung war eine wirklich große Herausforderung für mich. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen der emotionalen Nähe, die ich erstmal wieder loslassen musste. Und mit dieser Nähe kam der Wunsch, einer modernen Leserin zu vermitteln, was diese Frau durchgemacht hat, wie sie gelebt hat. Sie hat das nur angedeutet in einer Art und Weise, die wir heute so nicht mehr verstehen. Eine Lesende 1906 wusste vielleicht noch, was sie meint, aber das wissen wir heute so nicht mehr. Dieser Pathos, der besonders im zweiten Teil sehr deutlich zum Tragen kommt, ich habe mir das so erklärt, dass das mit diesem Verlust des Sohnes, mit diesen Zweifeln zu tun hat, dass sie nicht genau weiß, wo soll sie denn eigentlich hin, dass sie die Mutterschaft verherrlicht, um vielleicht hinterher nicht als schlechte Mutter dazustehen. Und ich war sehr versucht, das etwas abzumildern, weil in meiner Lesart dieses Pathos die Kraft des Buches schmälert. Ich habe zum Glück mit einer Verlegerin gearbeitet, Julia Eisele, die des Italienischen mächtig ist und die das sehr kritisch gelesen hat und die das an einigen Stellen dann wieder verändert hat.
Aber das ist dann ja ein produktives Verhältnis, wenn man auf diese Art und Weise dann auch wieder eine Tongebung findet. Sagen Sie uns vielleicht noch ein Wort dazu, welche Figur für Sie ganz zentral war beim Übersetzen. Ist es die Erzählerin?
Es gab viele Figuren, die ich furchtbar fand. Sehr unsympathisch, jedenfalls am Anfang. Das war zum einen Sibylla Leramos Ehemann, der sie anfangs auch vergewaltigt hat, weshalb sie überhaupt diese Ehe eingegangen ist. Ein ungebildeter Macho, an dem fand ich alles abstoßend. Aber auch er, und das ist, glaube ich, auch die große Kunst ihres Schreibens, bekommt am Ende mehr Tiefe, entwickelt sich weiter. Und sie hat dann keine Wut mehr, sondern nur noch Mitleid, weil sie für sich reflektierend feststellt, dass auch er Gefangener dieses Systems ist, in dem sie beide leben. Ich hatte große Sympathie für die Mutter, denn die Mutter litt in gleicher Weise wie die Protagonistin, hatte aber keinerlei Möglichkeiten, diesem Leid zu begegnen. Und ja, die Mutter hat mich am meisten bewegt.
Vielen Dank, Ingrid Ickler, für die Auskünfte über die Schmerzen der Emanzipation.
Sehr gerne, danke.
Eine Frau ist in der Übersetzung von Ingrid Ickler bei Eisele erschienen mit einem Nachwort von Elke Heidenreich, 288 Seiten für 23 €.